Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nischt.
Ich hoffe, meine Stimme ist okay, weil ich habe schon wieder Nebenhöhlen. Das ist nicht so prickelt.
Wahrscheinlich hat sich das Virus da festgesetzt, das Coronavirus. Ich habe irgendwie damals, ich habe auch immer, so wie viele andere Leute, auch immer dieses Corona-Update gehört. Und da haben sie irgendwann auch in irgendeiner Folge mal erzählt, dass sich das gerne irgendwo im Körper quasi festsetzt und versteckt vor der Immunantwort. Und das sind bei dir wahrscheinlich die Nebenhöhlen.
Nee, die waren schon vorher anfällig, aber seitdem ist es halt wirklich nochmal gesteigert. Kann auch einfach sein, dass da die Schleimhäute einfach mittlerweile so runtergerockt sind, dass sie einfach immer wiederkommt. Aber wie gesagt,
das kommt wahrscheinlich vom Koksen, weil so wie David Bowie irgendwie schon gar keine Nasenscheidewand mehr hat.
Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist nur gesund. Würde ich mich ja sonst nicht so gut fühlen, wenn ich das mache. Verstehst du?
Also ich habe das wirklich mal gelesen über David Bowie, dass der irgendwie, es kann jetzt völliger Blödsinn sein, aber ich erzähle ja sowieso immer so viel Blödsinn. Es könnte durchaus sein, dass ich mal gehört habe, dass David Bowie eine vergoldete Nasenscheidewand hat, die er sich hat künstlich einsetzen lassen, einfach von dem vielen Koks irgendwann da alles weggefressen war.
Das liegt durchaus im Bereich des Möglichen, behaupte ich mal.
Ja, ne? War aber ein geiler Typ, finde ich. Ich
habe ihn ja sehr gemocht. Ja.
Aber sonst war cool, ja?
Ja, war sehr cool. Also wir hatten ja erst so ein bisschen, weil es ja hieß, die Frankfurter warten irgendwo auf uns, aber war ja auch nichts.
War wahrscheinlich genug Polizei dann da, oder?
Ja, das war ja letzte Saison schon in Darmstadt so. Also Polizei massiv, obwohl sie dieses Mal die Pferde- und Hundestaffel zu Hause gelassen haben.
Ich habe ja tatsächlich eine Kundin, die kommt aus Frankfurt. Ist auch glühende Eintracht-Fanin. Die hat aber auch erzählt, dass ja auch Eintracht und Darmstadt, dass die ja auch so ein richtig so extrem Beef haben. Und sie glaubt, dass die
mögen sich überhaupt nicht.
Genau, sie meint, dass da sowieso eigentlich immer, wenn Darmstadt spielt, halt auch immer irgendwie die Durchgeknallten von Eintracht da auch immer in dem Umfeld rumschwirren, um irgendwie allen aufs Maul zu hauen. Also es scheint nicht nur wegen Hertha gewesen zu sein.
Doch.
Ja?
Ja, da war irgendwann mal irgendwas bei irgendeinem Testspiel, wo sich dann eine Gruppierung von Hertha mit einer Gruppierung von Darmstadt in der Wolle hatte. Und das nimmt die Polizei jetzt irgendwie als Ausrede da ständig. Jedes Mal, wenn die aufeinandertreffen, so richtig großes Aufgebot aufzufahren.
Naja gut, aber es ist ja besser, wenn sie das tun, als wenn die Durchgeknallten frei aufeinander losgehen.
Ach, Quatsch, also da ist ja gar nichts. Da ist ja überhaupt nichts. Der Darmstadt interessiert sich nicht für uns und wir interessieren uns nicht für Darmstadt. Also.
Naja, David, wir sind schon mittendrin in der Folge, wie dir ja aufgefallen ist.
Nee, ich bin hier noch am Überlegen, ob ich jetzt beim Pizza Express und Indian Express was bestelle.
Okay.
Das ist, diese Kombi macht mich irgendwie ein bisschen
rattig.
Ich weiß nicht.
Macht dich ein bisschen rattig. Ja, nachts um diese Uhrzeit.
Ich weiß nicht, was diese Kombi mit mir macht. Pizza und Indisch. Und gefüllte Pizzabrötchen.
Ich finde das ja so geil. Also jetzt mal für euch alle draußen. Erstmal hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute 46. Folge.
46. ja.
Ist irre, ne? Schon 46. Folge. Es ist heute ein bisschen irre, mal wieder. Also irre ist es ja eigentlich immer, wenn wir aufnehmen oder wenn wir eine Folge zusammen machen. Aber heute ist es besonders irre. Ihr müsst euch das so vorstellen. Es ist jetzt ungefähr, wie spät ist es? 23.59
Uhr. 23.59 Uhr.
Genau. Ich habe schon geschlafen. Du bist gerade von der Arbeit gekommen. Ich bin wieder aufgestanden, damit wir aufnehmen können, weil montags ist Aufnahmetag. Wir müssen mal gucken, wo da jetzt die Reise wieder hingeht, wie schnell sich mein Gehirn wieder einschalten kann. Ansonsten musst du hier durchmoderieren. Schaffst du, oder?
Nein.
Nein. Gut, wir gucken mal, wie wir das durchziehen. Das Allerwichtigste, ne, bevor wir jetzt weiter über deine Essensvorlieben nachts um die Uhrzeit quatschen, wir müssen Bremchen gratulieren.
Müssen wir?
Ja, Bremchen hat noch eine Minute lang Geburtstag. Ich wollte gerade Urlaub sagen, wie komme ich auf Urlaub? Nein, er hat noch eine Minute lang Geburtstag. Und lieber Bremchen, lieber Andi, alles, alles Liebe zu deinem Geburtstag von uns zwei Karpaiken hier. Schön, dass es dich gibt. Wir hoffen, du hattest einen sehr, sehr schönen Tag. Und ich denke, wir können an dieser Stelle ein kurzes Ständchen singen, oder David?
Ach du Scheiße.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Bremchen.
Andi, pass auf.
Happy Birthday to you. So, Schuldigkeit getan. Weiter im Text. Hast du dich entschieden, was du jetzt essen möchtest?
Naja, gar nichts. Die liefern ja ab 0 Uhr nicht mehr. So. Deshalb habe ich ja extra so lange gewartet, damit ich jetzt nichts mehr bestellen kann.
Ja, das ist auch besser für deine Linie. So.
Das ist keine Linie, das ist eine Kurve.
Wir waren zu Gast in Darmstadt. Du warst da, David. Erzähl mir, bevor wir zum Spiel kommen. Du hast ja gerade schon so ein bisschen einen kleinen Vorgeschmack geliefert, wie es so war. Erzähl uns von der Ausfahrt. Du warst mit dem OFC unterwegs. Wie war's?
Mhm. So Gesamtfazit oder Einzelkritik?
Fang erstmal mit dem Gesamtfazit an und wenn es dann spannend genug war, entscheide ich, ob ich noch tiefer in die Einzelkritik möchte.
Ja, der Jungsausflug war ganz lustig. Darmstadt ist wie immer keine Reise wert und ja, das Spiel war, also vorm Spiel hätte ich gesagt, das Ergebnis nehme ich. Nach dem Spiel habe ich mich ziemlich aufgeregt.
Bevor wir zum Spiel kommen, David. Es nennt sich ja Böllenfalltor. Was zum Teufel ist ein Böllenfalltor?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht.
Konnte einem da keiner erklären oder hast du gar nicht nachgefragt? Das wäre also meine allerwichtigste Frage eigentlich. Was zum Henker ist ein Böllenfalltor?
Du kommst doch gar nicht an die Einheimischen ran. Dein Freund und Helfer steht auch da in voller Montur, guckt dich böse an und lässt sich an niemanden mehr ran. Außer die Alkis auf dem Bahnhofsvorplatz.
Stimmt, die sperren die Eingeborenen vor uns weg, ne?
Ja, weil die bösen Berliner und so.
Also. Aber Böllenfalltor, was könnte das sein? Das hört sich ja so ein bisschen irgendwie schon, finde ich, an. So wie, also man lässt den Böller fallen am Tor, nee. Aber irgendwas so, also ich weiß nicht, es hört sich irgendwie teuflisch an, finde ich. Mich würde das wirklich mal interessieren, was das eigentlich heißen soll. Müssen wir mal rausfinden.
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, nee, kann ich dir leider tatsächlich nicht sagen.
Naja, sei es drum. Spiel hat dir so leidlich okay gefahren? Oder was sagst du? Wie war da dein Fazit? Oh. Scheiße, ich hab rumgesaut. Bin gleich wieder da, David.
Tschüss.
Sorry, war eine kurze Unterbrechung. Ich habe hier im Dustern des Nachts einfach mein schönes Brauseglas umgeschüttet. Und zwar quer rüber über die ganze Technik. Scheiße. Mitten rüber hier über die Aufnahmetechnik. Ich musste das schnell wegmachen, bevor es einen großen Funkenschlag, einen Funkenschlag am Böllenfalltor gibt und alles den Bach runtergeht. So, sorry, ich hatte dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Ich habe die Zeit genutzt, um ChatGPT nach dem Böllenfalltor zu fragen. Angeblich heißt in der südhessischen Mundart die Pappel, also das raumumspannende Großgrün, Bölle.
Mhm.
Und das Falltor kommt davon, dass es da einen Stadtwald gab mit einem sich automatisch wieder schließenden Tor, damit das Wild nicht entweichen kann. Und dementsprechend heißt das Böllenfalltor quasi ein sich selbst schließendes Lattentor, an dem viele Pappeln stehen. Irgendwie so.
Das ist jetzt eine ganz andere Erklärung, als ich vermutet hatte, aber ist auch irgendwie spannend, finde ich.
Ja, ich hätte auch nicht gedacht, wer kommt da drauf auf Bölle? Böllen für Pappel.
Ja, ist eigenartig, aber nun gut, sei es drum. Die andere Frage, die ich noch gleich im Anschluss auch noch habe, ist, nach Böllenfalltor, warum sagen die da unten immer Gude?
Ich vermute, das ist sowas ähnliches wie bei uns Moin.
So. Ja, aber Moin macht ja noch, finde ich, Sinn inhaltlich. Also es macht so einen grammatikalischen Sinn. Aber Gude, da fehlt einfach irgendwas, finde ich.
Nee, Moin macht auch Gramm. Also Moin heißt ja genau das gleiche wie Gude.
Wieso? Moin heißt ja Morgen.
Nein.
Sondern?
Moin kommt vom holländischen Moin. Das heißt auch nur gut.
Ach so, ist das faktisch so? Das wusste ich auch
ja,
nicht.
Ja, das ist so.
Okay, dann will ich nichts gesagt haben. Dann ist beides völliger Schwachsinn.
Das ist genauso wie ist auf, dann gibt es morgen gutes Wetter. Kommt ja auch vom plattdeutschen Eat up, denn giftet morgen gutes Wetter. Also morgen gutes Wieder. Das haben die hochdeutschen Kacknasen nur falsch verstanden. Hat mit Wetter eigentlich nichts zu tun.
Ich weiß schon, warum ich diesen Podcast mit dir mache, weil du wirklich immer eine verdammt gute Antwort auf die Dinge hast. Wieder was gelernt. So, zurück zum Spiel.
Na, bitte nicht. Das war so furchtbar. Also, wie gesagt, also hätte man mir das vor dem Spiel erzählt, dass wir eine, eigentlich okay bis teilweise gute Leistung zeigen und damit einen Punkt nach Hause fahren beim, ich weiß gar nicht, ich glaube, Tabellenzweiten war Darmstadt vor dem Spieltag.
Mhm.
Da hätte ich gesagt, okay, nehme ich.
Ja.
Aber nach Abpfiff habe ich mich wirklich tierisch aufgeregt, weil das Ding hätten wir dann auch gewinnen können, müssen, dürfen, wie auch immer.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich quasi im Abschluss genauso wie du. Aber lass uns mal mit der Aufstellung beginnen. Aufstellung war eigentlich fast das, was wir uns eigentlich erhofft hatten, oder nicht?
Ja,
zumindest
vorne
hinten
jetzt
drin.
Nicht so,
ja,
aber genau. Eher genau. Und, hinten, also endlich. Kolbe, was ich weiß gar nicht, 67 Minuten oder so gedauert hat. Und dann war es dann wieder mit Kolbe das für die nächsten 3 Monate. Und Jensen im Mittelfeld. Gott sei Dank.
Und Seevolk auf der linken Seite.
Und Seevolk, ach ja, den gab es ja auch noch. Richtig, Seevolk links.
Ja, ich fand, dass die drei das da auf der Seite wirklich richtig, richtig gut gemacht haben. Im Gegensatz zu den Spielen.
Achso, nee, sag du mal.
Im Gegensatz zu den Spielen davor war die Seite wirklich sowohl defensiv richtig, richtig pickepacke voll zu und als auch offensiv ging da ganz schön die Post nach vorne ab. Ich muss wirklich sagen, dass mir Seevolk auch gerade in seinen Offensivaktionen an der Seitenlinie wirklich so als immer anspielbereit immer versucht hat, auch direkt mit dem Ball irgendwas nach vorne zu verarbeiten. Dazu hinter eben Kolbe, der da wirklich nichts zugelassen hat direkt hinter ihm. Und mit Jensen, mit dem er häufig einfachste Doppelpässe gespielt haben, so wie die Gegner das immer mit uns machen, hat mir wirklich die linke Seite wirklich extrem gut gefallen.
Du oder wir haben Krattenmacher vergessen. Der spielt ja auch nominell links.
Genau, der noch weiter vorne war, genau. Aber meine wirklich nur die drei da hinten haben, also zumindest nach hinten, wirklich nichts zugelassen und haben dann wunderbar versucht, nach vorne irgendwie, Angriffe aufzuziehen. Und natürlich sind die dann auch oft über Krattenmacher gelaufen, der dann auch irgendwie, glaube ich, relativ früh schon irgendwann einen Pfosten geschossen hat, was ja wirklich fast eigentlich schon das 1-0 war.
Ja, also man hat auch wirklich gesehen, wenn irgendwas von Darmstadt kam, dann über unsere rechte Seite.
Ja, genau.
Also über unsere linke Seite ging gar nichts für die.
Genau.
Jetzt sehe ich gerade, ach, das habe ich ja, siehst du, das habe ich im Stadion gar nicht mitgekriegt. Mein absoluter Lieblingsspieler stand ja in der Stadt von Darmstadt.
Hey. Ja, du redest von dem Taliban. Ich dachte erst, wir sind irgendwo am Hindukusch und müssen da die Freiheit verteidigen. Weil Marco Richter mittlerweile sich ein Bart hat wachsen lassen. Das ist ja, also steht ihm überhaupt nicht. Ich muss auch wirklich sagen, ich mag ihn jetzt noch viel weniger, auch durch seine ganze Attitüde. Juri sagte noch irgendwie, ja, er hätte irgendwie sich während der Woche irgendwie positiv über uns geäußert. Habe ich jetzt nicht gehört. Weiß nicht, ob du da irgendwas gelesen hattest in irgendeinem Interview.
Nee, aber kann ich mir aber nicht vorstellen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und die ganze Art, wie er da aufgetreten ist, völlig überzogen. Und war wirklich der Meinung, er ist der Allergrößte. Ich fand ihn wirklich ekelig. Er hat irgendwie ständig von hinten nachgetreten. Er hat sich eigentlich aufgeführt wie so eine offene Hose. Wie wurde der eigentlich empfangen von der Kurve bei uns? Gab es da irgendwas?
Nee. Also, nee. Dann hätte ich das ja mitgekriegt. Also es gab bestimmt ein, zwei, die da aufgepasst haben bei dem Namen. Aber ansonsten haben wir die Aufstellung von Darmstadt nicht großartig beachtet.
Ja, okay.
Was willst du zu dem auch noch sagen? Also,
ja, also ich bin wirklich, wirklich froh, dass er nicht mehr bei uns ist. Und ich muss wirklich sagen, ist jetzt vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen doof in puncto Karma. Aber wenn ich mir überlege, dass der sich für Höheres berufen gefühlt hat. Wenn ich mir dann überlege, wo er jetzt wieder ist, dann geschieht es ihm einfach nur recht, ehrlich.
Mhm.
Wie hat dir Rehse gefallen vorne als einziger Stürmer?
Oh, um Gottes Willen. Also, ja, er war besser eingebunden als in den letzten Spielen, definitiv.
Mhm.
Was aber auch daran lag, dass er immer wieder sich nach links hat fallen lassen.
Ja.
Ins Mittelfeld zurück. Also nicht, es lag nicht daran, dass er einziger Stürmer war, weil Stürmer war er nicht und ist er auch nicht. Erzählt mir, was er wollt, das ist kein Stürmer.
Ja.
Und dadurch, dass er sich quasi halt auf links auf seine alte Position hat fallen lassen und dann Thorsteinsson, unser Jahrhundertspieler, in die Sturmspitze gerückt ist, war er dann wesentlich besser eingebunden, aber so richtig produktiv war es jetzt auch nicht.
Nee, ich fand auch, dass er während des ganzen Spiels immer mal wieder, also was man ihm nie absprechen kann, ist, Einsatz ist immer da, ne? Aber irgendwie hat er echt so ein bisschen im Moment auch die Seuche am Fuß. Jetzt kann man natürlich auch sagen, dass er letzte Saison bei seinen ganzen Toren, die er geschossen hat, da war halt auch jeder Schuss irgendwie drin, ne? Aber dieses Jahr ist es genau in die andere Richtung. Egal aus welcher Position er schießt, die Bälle gehen ja meistens meilenweit vorbei oder drüber. Und das war ja jetzt auch wieder. Also irgendwie kommt er ist immer noch nicht richtig in der Saison, er ist irgendwie nicht richtig reingekommen. Ich frage mich auch langsam, ob das nicht auch mal so eine Möglichkeit wäre, den von Anfang an, wenn man ihn schon nicht auf die linke Seite stellen will, weil man vielleicht das System umstellt, ob man ihn vielleicht nicht einfach mal als Auswechselspieler bringt.
Ja, aber das fing ja schon Ende letzter Saison an. Irgendwie so die letzten 2 Spiele oder sowas. Und da hat er auch schon nicht gut gespielt, sagen wir so. Unterschied war halt in der Rückrunde der letzten Saison, dass er selbst in nicht so guten Spielen noch getroffen hat.
Ja, also er ist in einem absoluten Tief, finde ich, gerade für seine Verhältnisse. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich ihn grundsätzlich schlecht finde, ganz und gar nicht. Aber wir wissen ja alle, was er grundsätzlich zu leisten in der Lage ist. Aber im Moment kommt da wirklich herzlich wenig. Und ich kann das nur, was ich letzte Woche schon gesagt habe, nur nochmal wiederholen. Ich glaube, die meisten, sagen wir, relevanten Mannschaften aus der Bundesliga, die haben einfach auch gesehen, was er so kann und was er vor allem auch nicht kann und haben ihn auch deshalb irgendwie nicht irgendwie mit einem Angebot belästigt oder behelligt. Und das ist auch ein Grund, warum der noch da ist.
Sag das nicht. Also angeblich hat sich Flick ihn ja, Nagelsmann ihn sich genauer angeguckt.
Für die Nationalelf oder was?
Yep.
Ja, das mag ja auch durchaus sein, dass er ihn sich genauer angeguckt hat, weil er natürlich, ich glaube, aus der Nagelsmann-Situation heraus kann ich das verstehen, weil die Nationalmannschaft grundsätzlich Leute braucht, die so einen Charakter mitbringen und die versuchen, die Leute mitzuziehen, ne? Aber als Bundesliga-Trainer, ne, der wirklich, sagen wir, versucht, um die internationalen Plätze mitzuspielen, da glaube ich, ist Rehse relativ uninteressant, weil er dafür, glaube ich, technisch zu schwach ist. Ich glaube, den brauchst du da nicht, weil wir haben es ja schon 1000-mal gesagt, der kommt halt aus der Tiefe über seine Athletik, wenn er raus hat, aber wenn du so richtig versuchst, eine gegnerische Mannschaft einzuschnüren, was ja die größere oder sagen wir die besseren Mannschaften ja regelmäßig machen, also was weiß ich, Bayern, Leipzig, Leverkusen, gut, die jetzt vielleicht aktuell nicht, ne, aber letzte Saison, dann glaube ich, brauchst du einen Spieler wie Rehse nicht, weil er dafür gar nicht gemacht ist. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass das ein Grund war, warum da kolportiert nur Angebote vielleicht aus Hoffenheim und sowas da waren, ne?
Naja, ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass die Nationalmannschaft nicht um internationale Titel mitspielen möchte.
Ja, zwischen Wollen und der Realität sind natürlich immer, es ist ja noch viel dazwischen. Aber aktuell würde ich sagen, in der Nationalmannschaft kannst du nicht davon sprechen, dass sie ständig regelmäßig ihre Gegner in deren 16er einschnüren, oder?
Nee, aber das ist ja der Anspruch und für diesen Anspruch hat er ihn sicher, also er hat ihn da nicht ausgewählt, aber sie haben ihn sich wohl angeguckt.
Ja, warte ich nur noch, dass sie dann auch irgendwann Derry Sherhand in der Nationalelf spielen lassen wollen. Aber das ist ein anderes Thema. Hast du übrigens mitgekriegt, dass er gespielt hat in Freiburg, eingewechselt?
Warum sollte ich mich mit dem noch beschäftigen?
Ja, ich habe das auch nur durch Kickbase mitgekriegt. Aber es scheint auch nicht so glorreich gewesen zu sein, weil er Minuspunkte gemacht hat.
Ach, siehste, Kickbase, da bin ich noch gar nicht zugekommen.
Ja, musst du auch mal wieder aufstellen, aber nun gut. Rechte Seite, wir haben ja in unserem Spieltagschat, ne, im UFC, haben wir ja viel diskutiert wieder. Ich habe irgendwann geschrieben, dass ich
fand, so kann man es auch nennen.
Ja, ich habe... Also,
manche Menschen haben rumgeblökt und andere haben es...
naja. Ja, das stimmt. Aber das ist eine andere Seite der Medaille. Ich habe irgendwann geschrieben, ich glaube nach dem Spiel, dass ich Thorsteinsson gar nicht so schlecht fand. Ich fand tatsächlich auch, dass er gerade in der ersten Halbzeit wirklich gute Szenen hatte und ich würde auch behaupten, dass es sein bestes Spiel bisher war für uns.
Also mit bestes Spiel gehe ich mit. Ja, vielleicht solltest du auch erwähnen, was ich dazu geschrieben habe.
Das kannst du selber sagen.
Ich habe da geschrieben, wir sind jetzt geschiedene Leute.
Ich fand wirklich, dass Thorsteinsson wirklich gut mitgearbeitet hat. Und tatsächlich ist ja eine der ganz großen Szenen, ist ja von ihm ausgegangen. Es war, weiß ich jetzt nicht mehr, nach einer Viertelstunde oder so, hat er tatsächlich wirklich einen blitzsauberen Ball in die Tiefe auf Rehse geschossen, rechts die Außenlinie runter. Und Rehse hat dann auf Krattenmacher in die Mitte gepasst. Und Kratte hat dann 5 Meter vorm Tor das Ding nicht getroffen. Das hätte eigentlich schon das 1-0 sein müssen. Und das ging von Thorsteinsson aus.
Ja, aber... Verstehst du, sein bestes Spiel heißt ja nicht, dass es ein gutes Spiel war.
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es sein bestes Spiel war.
Nein. Du hast geschrieben, du fandest ihn ganz gut.
Ja, im Sinne von ganz gut. Also ganz ist ja in dem Sinne nicht nur ein Füllwort, sondern es relativiert ja. Sonst hätte ich geschrieben, ich fand ihn gut. Ich fand ihn ganz gut. Es war okay, heißt das ja. Naja, egal. Ich fand ihn wirklich okay. Er hatte ja noch eine zweite große Szene. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnern kannst oder ob du in deinem Brausebrand das nicht sehen konntest, aber er hat ja tatsächlich irgendwann kurz vor der Halbzeit eine der weiteren großen Chancen gehabt, wo er nach Flanke von Kratte von links erden mittig rechts vorm Tor über den Torwart an die Latte köpft.
Ja, habe ich gesehen, habe mich tierisch drüber aufgeregt.
Kommen wir mal gleich an dieser Stelle des Gesprächs direkt mal zum Schiedsrichter. Ich habe mir jetzt den Namen nicht rausgesucht von dem Olmel, aber wir haben uns auch die letzten Wochen nicht über den Schiedsrichter, über die jeweiligen Schiedsrichter unterhalten, weil sie nie aufgefallen sind. Heißt, die Schiedsrichter waren dann eigentlich immer ganz gut. Ich finde, ein unauffälliger Schiedsrichter ist ein guter Schiedsrichter. Dieser Schiedsrichter...
Haben bis jetzt einen ordentlichen Job gemacht, ja.
Würde ich auch
sagen. Jetzt sind wir wieder im Normalmodus. Lars Erbst heißt der gute Mann aus Gerlingen.
Ja.
Der Kicker schreibt, nicht ganz frei von Fehlern, aber jederzeit Herr der Lage. Gibt ihm eine 2,0.
Eine 2,0?
Ja.
Die rechnen das von hinten oder was? Also 10 wäre perfekt und 1 ist unterirdisch schlecht oder wie sind das Schulnoten bei denen? Wollen die mich verarschen?
Es ist der Kicker. Was erwartest du da? Kompetenz?
Also, was ich zu seiner Ehrenrettung sagen muss, ist, ich fand, der Schiedsrichter war jetzt nicht einseitig. Man kann nicht sagen, dass er nur Hertha irgendwie schlecht gepfiffen hätte. Er hat auch Darmstadt schlecht gepfiffen. Ich muss aber schon sagen, dass das wieder so ein Typ war, der ganz häufig reingefallen ist, sagen wir, auf übertriebenes schauspielerisches Talent von manchen Leuten. Und wer mir wirklich fürchterlich auf den Keks gegangen ist, war in dem Fall dann natürlich ein Darmstädter, Pfeiffer, der... eigentlich wirklich ein unterirdisches Spiel gemacht hat, aber ständig am Reklamieren war. Und sobald er nur berührt wurde, da gab es so eine Szene auch mit Cuisance oder mit Krattenmacher, glaube ich, war es. Da schubst er erst den Krattenmacher, der fliegt fast weg, dann schubst er leicht zurück. Pfeiffer lässt sich dermaßen theatralisch pfeifen und der dusselige Schiedsrichter Pfeiffer lässt sich theatralisch fallen und der dusselige Schiedsrichter pfeift sofort und gibt ihm den Freistoß. Ey, das war alleine die Art, wie er den mit beiden Armen ausgestreckt geschubst hat, den Krattenmacher, war das eigentlich gelb für Pfeiffer. Das ist eine absolute Frechheit gewesen. Und das ist nur eine exemplarische Szene gewesen, davon gab es zig in diesem ganzen Spiel. Der Schiedsrichter war komplett unterirdisch.
Also gefühlt hat er immer genau gegen die Mannschaft gepfiffen, die gerade Überhand hatte.
Ja, genau. Das trifft es eigentlich ganz gut.
Total merkwürdig. Aber es ist, naja.
Es war alles,
was erwartest du?
Es war ziemlich. Da gab es auch später noch so eine Szene, die hast du wahrscheinlich, konntest du ja wahrscheinlich im Stadion auch nicht so richtig sehen. Da hat man die Szene, also es war eigentlich, es war kurz vorm Ende. Da war irgendwie auch ein langer Ball und da waren Vukotic und Kovnatski auf der Torauslinie von Darmstadt. Und die rangeln da, das typische Ding, ne? Der Ball ist eigentlich zu lang. Kovnatski versucht hinter Vukotic noch irgendwie ranzukommen. Vukotic blockt halt, damit der Ball ins Ausläuft, ne? Damit die Abstoß haben. Es ist aber so, dass die da rangeln und Vukotic haut dann irgendwann mit seinem ausgestreckten Ellenbogen Kovnatski dermaßen in die Zähne, dass das definitiv auch ein Freistoß ist. Und man kann da schon über Dunkelgelb diskutieren, ne? Hat der Schiri auch einfach gar nichts gemacht. Das ist eine absolute Lächerlichkeit, ehrlich.
Also ich bin mir relativ sicher, dass wir letzte Saison auch über Pfeiffer und Vukotic diskutiert haben.
Also ja,
ich
bestimmt.
So ein leichtes Déjà-vu.
Bestimmt, weil das auch zwei so Typen sind. Also ich muss sowieso jetzt an dieser Stelle kann ich es ja auch sagen. Ich habe Darmstadt echt seit dem Spiel wirklich gefressen, weil sie genau, also das ist genau die Truppe, die dieser Trainer Kohfeldt, den ich auch so fürchterlich finde, ist auch ein, also wirklich so ein Typ. Da heißt es immer ja, der war glaube ich auch sogar mal Trainer des Jahres. Der hat relativ wenig Ahnung von dem, was er da macht, gibt aber immer exaltierte Interviews, erzählt dann irgendwas und dann fressen dem alle aus der Hand. Und was der prima drauf hat, ist die Tatsachen zu verdrehen und auch wirklich absolute Oscar-reife Leistung immer an der Seitenlinie, ist nur am Lamentieren, ist nur am Reklamieren und dann hinten raus aber immer so gennermäßig in den PKs auftreten und so, ja, wir verstehen uns ja hier und der Stefan und ich, wir sind ja ganz dicke Kumpels und wir sind da 1000%, sagt er in der PK danach, 1000% gleicher Meinung, bla bla bla. Aber er pumpt dann seine Spieler offenbar in den ganzen Ansprachen so auf, dass die dann 90 Minuten lang die absoluten Schweinebären auf dem Feld sind, die wirklich wie so Italiener spielen, die ganze Zeit die auf den Füßen stehen, die von hinten immer ekelige Tacklings machen, die diese ganzen Tricks haben mit, was weiß ich, Sackkneifen und sonst irgendwie, diese ganze ekelige Scheiße, diese Bezirksliga-Bolzplatz-Scheiße. Und sobald du nur einmal dich umdrehst, lassen sie sich schon fallen. Diese ganze, sorry, Upsala. Mannschaft. Also Darmstadt habe ich wirklich gefressen, ehrlich. Ganz ekelhafter Auftritt von denen. Kurzer Rant, sorry.
Das heißt, nächste Saison kommst du mit, ja?
Nächste Saison, da komme ich auf jeden Fall mit nächste Saison, diese Arschlöcher.
Das war jetzt die falsche Antwort. Du musst sagen, wir steigen doch auf, die sehen wir nie wieder.
Ach so, ja, gut. Danke. Also, Kohfeldt, ne? Hanswurst Kohfeldt, wie ich ihn ab jetzt nenne. Wahnsinn. Wo waren wir? Ich habe mich schon wieder um Kopf und Kragen geredet hier. Wo waren wir gerade inhaltlich? Ich weiß es nicht mehr. Es ist
du hast dich über das über den Schiedsrichter aufgeregt.
Ja, danke.
Weil der nur eine Flachpfeife ist. Aber das muss man wirklich sagen. Bis jetzt waren sie tatsächlich okay, die Schiedsrichter.
Ja, es ist wirklich so. Also wir haben echt noch gar nicht.
Jetzt fangen sie wieder an. Ja.
Genau, wir haben noch gar nicht über die gesprochen, aber jetzt setzen sie sich schon wieder auf die Karte. Es gab irgendwann auch, das ist auch im Bereich Schiedsrichter, er war sich ja auch nicht zu doof, irgendwann rauszulaufen und Patrick Ebert, dem alten Rowdy, auch die gelbe Karte zu geben. Das war sehr lustig, weil man dann in der Großaufnahme auch noch gesehen hat, wie, nachdem er die gelbe Karte gesehen hat, hat Patrick Ebert angefangen, noch weiter zu fluchen und so weiter. Der Schiri hat das aber gar nicht mehr gesehen und Menger hat die ganze Zeit nur gelacht. Der saß nämlich daneben auf der Bank, der hat sich die ganze Zeit nur beömmelt über die Schiri. Und war eine richtig schöne Aktion und deshalb kann ich an dieser Stelle einfach nur sagen, Patrick Ebert, du alter Rowdy, du trittst die Spiegel ab, mach Kratzer in den Lack und schmeißt die Rolle um und schmeißt die Rolle um. Es war so eine richtig geile Szene, wie man es damals von ihm noch kannte. Habt ihr das in der Kurve wenigstens gesungen nach der Aktion oder habt ihr gar nicht gesehen, wer da Geld gekriegt hat?
Natürlich nicht.
Nee, schade. Das fand ich wirklich, ich hab vor dem Fernseher gesessen und gelacht. Das war großartig.
Also es gab tatsächlich ein neues Lied in der Kurve. Das haben sie dann auch nicht die üblichen 20 Mal, sondern 50 Mal wiederholt, damit die Leute es dann auch irgendwie drauf haben. Das war eigentlich ganz gut, relativ melodisch.
Wurden vorher auch kleine Karten wieder verteilt oder kleine Zettel,
nein,
wo drauf standen?
Nein.
Sing mal vor, wie ging's?
Ja. Ihr wart doch alle am Fernseher dabei, ihr habt das doch gehört.
Ich habe immer nur scheiß DFB gehört.
Ja, das ist ja auch eine unterstützenswerte Aussage, die so stimmt.
Erzähl mal gleich, gerade muss ja jetzt auch nicht singen, aber erzähl mir mal, worum es sich bei Verbandsstrafen abschaffen handelt eigentlich.
Ach, das muss ich nicht singen, ja. es geht im Prinzip darum, dass von Verbandsseiten die nicht missbräuchliche, was jetzt schon wieder definiert werden müsste, aber die nicht missbräuchliche Verwendung von Pyrotechnik sanktioniert wird.
Mhm.
Und zwar, dass das immer zulasten der Vereine geht,
mhm.
dass das Teil der Lizenzbedingungen ist, dass die Vereine das akzeptieren.
Mhm.
Dass immer wieder behauptet wird, es gibt ja so viele Verletzte, was nicht stimmt. Und dass Strafen gerne auf Einzelpersonen umgelegt werden tatsächlich.
Ja.
Also, oder andersrum, dass das in Anführungszeichen Fehlverhalten einiger dann ganze Gruppen bestraft werden oder der ganze Verein.
Ja. Und dass das jetzt aber...
Dass es einfach nichts bringt.
Ja. Und das ist jetzt aber grundsätzlich eine vereinsübergreifende, sagen wir, Protestaktion, ne?
Richtig.
Ja.
Also es hat angefangen im, lass mich lügen, im Nordosten und arbeitet sich jetzt so die Ligen nach oben. Also ja. Mittlerweile sind auch 1, 2, 3, 4
ja.
Erstligisten mit dabei.
Ja.
Und bei uns hat sich halt auch ganz offiziell das Präsidium dafür ausgesprochen, diese Verbandsstrafen abzuschaffen.
Ja. Ja, ich denke, dass der Protest, weiß nicht, ob er irgendwann abebben wird. Aber ich denke, dass sich die Liga bzw. DFL und DFB da nicht sonderlich bewegen werden, so wie sonst auch, ne?
Ja, also wie gesagt, das mit den Tennisbällen hat ja mal funktioniert.
Mhm.
Bei dieser Geschichte werden sie wahrscheinlich eher nicht nachgeben, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das strafrechtlich aussieht. Weil Abbrennen von Pyrotechnik ist ja dann auch... Je nach verwendeter Pyrotechnik strafrechtlich relevant.
Ja.
Aber wir sind ja hier erklärte Freunde der Pyrotechnik, also sind wir auch dafür, behaupte ich jetzt mal. Fragezeichen?
Ja, also ja, ich würde sagen ja. Ich mag Silvester, auch im Stadion. Gebe ich unumwunden zu. Ich finde das optisch wirklich schön. Ich genieße das.
Ja, ist auch, ja, also ich finde es auch gut. Ja,
bin jetzt klar, auch keiner, der sich darüber aufregt. Also jetzt könnte man sagen, naja gut, wenn du halt immer auf der Haupttribüne in deiner Loge sitzt, wo ich nicht sitze, dann merkst du ja auch nicht, wie ätzend das ist. Nee, ist ja faktisch so, dass ich ja auch oft genug schon irgendwie im Rauch stand oder im Sprühnebel. Aber ich ziehe halt auch einfach dann, sagen wir so, ich ziehe nicht meine beste Jacke an, wenn ich ins Stadion gehe. So. Also
ja, also was dann kommt als Argument ist ja dann öfter mal, Leute mit Asthma.
Ja.
So, ja, andererseits, das sind jetzt, ist jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, die Mehrheit, könnte man ja auch sagen, man müsste sämtliche Licht, also ich will das überhaupt nicht relativieren, wenn du Asthma sagst und diesen Rauch einatmest, ist das scheiße, Punkt. Mhm. Nur, da müsstest du ja auch, was weiß ich, Lichteffekte verbieten, weil Menschen mit Epilepsie.
Mhm.
Und wenn du dich irgendwo in eine Kurve stellst, du weißt einfach, die Gefahr ist relativ groß, dass sie da zündeln.
Ja.
So.
Ja, also.
Das ist ein valides Argument, ja, klar. Mhm.
Ja, es
aber,
gibt auch.
Ja.
Es gibt definitiv genügend Gründe, die es, sagen wir, wenn man das jetzt realistisch betrachtet, natürlich, die man schon heranziehen kann, warum Pyrotechnik im Stadion nichts zu suchen hat. Das sehe ich auch komplett ein. Es ist aber trotzdem so, dass ich persönlich einfach aus meiner emotionalen Sicht heraus der Meinung bin, dass ich Pyro einfach hübsch finde, geil finde, sieht gut aus, es gehört irgendwie zum Stimmungsbild dazu. Ich erfreue mich daran. So, mir ist klar, aber ich meine, ich verstehe auch an Silvester zum Beispiel, dass es gibt das genügend Gründe, warum das alles scheiße ist, von der Tierwelt über die Umweltverschmutzung und so weiter. Völlig richtig, alles komplett richtig. Dennoch ist da irgendwie das kleine Kind in mir, das sagt, ich mag es trotzdem. Ne? Das ist so, aber ich meine, ja, frag einen Raucher, warum er raucht. Ne?
Genau, darauf wollte ich auch irgendwie hinaus. Also ich bin, wie gesagt, Leute, das ist 1:30 nachts, das ist mir gerade ein bisschen schwierig mit den Gedanken. Aber ja. Darauf wollte ich auch noch, das ist ja, es ist ein Grund, aber wenn, ach, vergiss es. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ihr wisst, was ich meine, ja?
Ja.
Das ist ein berechtigter Einwand, den man einbringen kann. Es ist allerdings letzten Endes auch so. Für uns persönlich gehört Pyrotechnik mit dazu.
Ja.
Und das ist dann halt was, worauf man sich leider einstellen muss.
Ja, denke ich auch. Lass uns zurück zum Spiel kommen, David. Es ist halt auch.
Willen.
Ja, lass uns zurück zum Spiel kommen. Es wurde irgendwann auch noch unser ganz, also wir haben ja einen weiteren großen Freund in der gegnerischen Mannschaft, Jean-Paul Boetius, der wurde ja auch irgendwann noch eingewechselt.
Ach, Paul ist auch noch da. Ach,
ja, ja, Schöne. Der wurde auch eingewechselt.
Oh.
Ich dachte auch, ich gebe hier gleich aus den Latschen, als ich es gesehen habe, ne? Aber auch da kann ich wieder nur sagen, Gott sei Dank spielt auch der nicht mehr bei uns, weil der auch schon wieder in einer Trantütigkeit da, ne? Also der bewegt sich ja auch nur noch auf dem Bierdeckel. Also da ist ja überhaupt keine Laufbereitschaft mehr da. Keine Geschwindigkeit, gut, die war auch vorher schon nicht da, als er bei uns war. Aber der dreht sich ja auch 12-mal um sich selber, bevor er dann irgendwen findet, den er anspielen kann. Und dann ist das auch so ein Typ, der dann so Lupfer macht. Weißt du, das ist so andere Position, aber es ist auch so ein Diego Demme, nur in noch viel schlechter und noch viel langsamer. Es hat mich wirklich, wirklich gleich in den ersten 30 Sekunden schon wieder so aufgeregt, als ich das gesehen habe. Meine Güte.
Sollte uns der nicht irgendwann mal vom Abstieg retten oder sowas? War da nicht was?
Ja, ja, doch, natürlich. Der kam, und dann, ach, das war, gut, da kam es, ja, er war natürlich auch schwer erkrankt dann irgendwie, ne, kam ja dann auch alles noch, tut mir auch wahnsinnig
leid. Ja, Marco riecht da auch.
Ist ja jetzt wieder genesen und so, aber ich mag den Typen einfach auch überhaupt gar nicht, auch dass der denn, boah, diese Typen, weißt du, das ist so ein Typ, der dir irgendwie so vordergründig ins Gesicht grinst. Kennst du diese Typen, die immer so, ja, wir sind Freunde und dann hintenrum halt nur über dich abledert, so einer ist das, weiß ich schon, sehe ich schon, habe ich keine Lust drauf, ehrlich. Bin froh, dass der erst kurz vorm Ende eingewechselt wurde, aber es hat mir schon wieder so richtig so, oh, die Nackenhaare aufgestellt, naja.
Ja.
Warum haben wir nicht unseren Dänen eingewechselt, Gröning?
Ich habe keine Ahnung, ich habe die Scheiße nicht verstanden. Entschuldigung, aber das habe ich wirklich, also ich habe, ja, man hat gesehen, Seevolk hat links super Spiel gemacht, klar.
Mhm.
Du hast aber auch gesehen, Rehse musste, um überhaupt irgendwie einen Einfluss auf dieses Spiel und einen Anschluss an seine Mannschaft zu haben, nach links ausweichen.
Ja.
Dann hattest du vorne einfach keinen.
Ja.
Und da waren so ein paar Dinger dabei, hätte ich gedacht, also Gröning hätte den jetzt gemacht.
Ja.
Und der Meinung bin ich auch immer noch. Also Kovnatski kam ja dann irgendwann, ja, das ist für mich jetzt nicht so der Goalgetter, das ist so die 9,5, der um so einen richtigen Stürmer drumrum schwänzelt und dem zuarbeitet.
Ja.
Aber so richtiger Neuner, du hast Gröning, der kann das. Der hat auch das Selbstvertrauen dafür.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, ich habe auch in vielen Kommentaren, ne, auf den ganzen Social Networks jetzt nach dem Spiel auch schon wieder gelesen, dass die Leute sagen, oh, Benni, du musst auf jeden Fall jetzt noch irgendwie bis zum 1. ist ja jetzt nicht mehr lange hin, sind ja nur noch ein paar Tage. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen richtigen Mittelstürmer. Ja, wir haben einen richtigen Mittelstürmer. Er wird nur nicht eingesetzt. Das ist also kein Problem daran, dass das Sportmanagement nicht die richtigen Spieler verpflichtet hat, sondern sie werden immer noch nur, die sind da, die werden aber nicht eingesetzt. Das ist das Problem daran. Ich verstehe auch immer noch nicht. Man hat das doch jetzt wieder gesehen, ne? Hat sich ja, du hast es schon gesagt, ne? Kolbe hat sich leider verletzt. Ich habe sofort gesehen, ne? Also er ist auf die Seite gefallen. Man hat sofort gesehen, er hält sich die Rippen. Es war sofort klar, dass da irgendwas an den Rippen ist, mindestens eine durch. Ich habe jetzt gerade noch irgendwo gelesen, dass wahrscheinlich sogar 3 Rippen gebrochen sind bei ihm. Das heißt, im günstigsten Fall wäre der 3 bis 4 Wochen raus gewesen. Im Normalfall bist du ja eher 6 Wochen raus, ne? Wenn aber mehrere Rippen gebrochen sind und der möglicherweise auch eine OP kriegt, kann ja auch passieren bei so einer Rippe, ne? Je nachdem, wo die hinsteht, kann ja auch irgendwie Richtung Lunge pieksen. Dann ist der Junge möglicherweise bis zum Winter raus, ne? Und das ist natürlich kacke. Das heißt, du wirst dir irgendwas einfallen lassen müssen, weil man auch gesehen hat, kaum war Kolbe raus, ne? Haben wir nämlich relativ ähnlich, die ähnliche Spiel, oder haben wir wieder die Spielweise gehabt wie die letzten 3 Spiele und es ist einfach nach vorne gar nichts mehr geglückt, weil überhaupt kein Druck mehr von hinten aufgebaut werden konnte, weil die Spieleröffnung wieder überhaupt nicht mehr stattgefunden hat, die vorher wirklich die ganze Zeit gut funktioniert hat. Dass Toni Leistner im Grunde genommen, er musste gar nichts für den Spielaufbau tun, weil das immer über Kolbe und Jensen gestartet ist. Und wir hatten damit gleich die Pressingkette immer schön überspielt. Was ich auch schon sagte, mit einem schönen Doppelpass mit Seevolk sind die Darmstädter einfach ins Leere gelaufen und dann hatte meistens Jensen dann ein bisschen Platz vor sich und konnte dann einen schönen Angriff einleiten. Das war halt komplett weg, als Kolbe raus war, weil dann wieder diese ganzen dusseligen Bälle links, Mitte, rechts, rechts, Mitte, links, immer dieses Hin- und Hergepasse mit Toni Leistner stattgefunden hat und dann ging gar nichts mehr nach vorne. Das heißt, man muss sich jetzt irgendwas einfallen lassen. Und David, wie stehst du dazu, dass wir Leistner hinten aus der Dreierkette rausnehmen. Möglicherweise auch so, dass wir eine Systemumstellung machen auf irgendein 4-4-2, sodass du denn Toni Leistner nicht mehr alleine in der Mitte hast, sodass der Spielaufbau nicht unbedingt an seinen Socken hängt, sodass man vorne vielleicht auch einen Doppelsturm haben kann mit Grönning und Kovnatski und dann auf der linken Seite tatsächlich wieder Fabi Rehse, ob er das will oder nicht, aber dahin bringt. Wie würdest du das denken?
Also erstmal ist mit Kolbe der beste Mann rausgegangen.
Ja, absolut.
Und dann, wie willst du ihn dann da hinstellen, wenn du Leistner raus... Nehmen wir mal an, du machst 4-4-2. Wen stellst du da hin?
Du meinst es in die Deckung hinten?
Ja.
Ja, dann stellst du auf ganz links, musst dann halt Seevolk stellen.
Ja, das löst ja nicht dein Problem in der Innenverteidigung.
Nee, in der Innenverteidigung nicht. Du musst auf jeden Fall, und das ist, glaube ich, dann... bräuchtest du jetzt noch einen Innenverteidiger, den man ja aber noch finden kann. Oder, jetzt wird es sehr wild.
Nein.
Also, jetzt wird es sehr wild. Die Situation war aber auch zu geil.
Nein.
Ich lache mich jetzt noch schlapp.
Nein, ich will nicht drüber reden.
Doch, Rogel gerade eingewechselt und da habe ich gedacht, was ist denn mit dem verkehrt? Ich weiß nicht, wie langsam der mittlerweile ist, keine Ahnung, aber wie er sich umgedreht hat, den Ball völlig falsch eingeschätzt hat und dann einfach überlaufen wurde und mit Ach und Krach das Ding noch gerettet werden konnte, war sensationell.
Das war so. Nee, also ich fand das ja nicht lustig.
Ich fand es sensationell aber irre. Ja, aber ich glaube, das ist sicherlich auch dem Ganzen geschuldet, dass der Mann halt einfach jetzt auch lange nicht gespielt hat. Aber ja,
der hat in Südamerika gespielt.
Ja, aber nicht bei uns jetzt. Aber man weiß ja eigentlich schon, ich fand den, als der bei uns noch in der Bundesliga gespielt hat, ich fand den als Innenverteidiger nicht so schlecht. Ich kann mir schon vorstellen, dass du das mit dem hinten spielen kannst. Glaube ich schon. Auch wenn das jetzt selten dämlich aussah, aber ich glaube, dass das schon geht. Weil verkauft kriegen wir den sowieso nicht, offenbar.
Wenn du Leistner rausnimmst, ist das deine einzige Option, weil jetzt noch einen für uns bezahlbaren Innenverteidiger mit Zweitliga-Format zu finden, ist völlig utopisch.
Ja, aber vielleicht muss man das machen und dann ziehst du das mit, weil Marton möchte ich da hinten drin im Moment halt auch nicht haben. Und dann musst du das halt mit Gechter und mit Rogel spielen und dann einfach hoffen, ich weiß ja nicht, wie lange es noch dauert, bis Clemens wieder fit ist, aber sobald er fit ist, dann mit den beiden. Weil ich kann mich daran erinnern, dass wir beide auch schon mal vollkommen beeindruckt davon waren, wie Clemens und Gechter gemeinsam in der Innenverteidigung gespielt haben.
Ja, das ist halt das Ding, das sagte Alex auch, Dreierkette funktioniert bei uns auf Dauer nicht. Hat auch bei uns auf Dauer noch nie funktioniert.
Nee, weil wir dafür die Spieler, die wir da aufstellen können, sind einfach viel zu langsam. Das habe ich ja jetzt die letzten Wochen schon immer gesagt.
Nein, 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 es geht nicht um diese Saison.
Mhm.
Es geht um grundsätzlich.
Ja.
Grundsätzlich hat eine Dreierkette bei Hertha BSC nie dauerhaft funktioniert.
Weil die alle zu langsam sind, da bleibe ich bei, auch in den Saisons davor. Und weil dann selbst Spieler, die eigentlich relativ gut zu Fuß waren, wie hieß er noch, der aus Stuttgart kam, der dann bei uns lange gespielt hat, hier, Marc-Oliver Kempf. Selbst der hat sich in Teilen, auch selbst, wenn wir mit Viererkette gespielt haben und sehr weit, also sagen wir, die Innenverteidiger sehr hoch gepresst haben und wir sehr hoch standen, hat der teilweise auch irgendwie, hast du gedacht, irgendwie haben sie dem den Motor ausgebaut oder was? War irre langsam unterwegs, obwohl der eigentlich relativ fix war von den Werten her. Aber es sah immer fürchterlich langsam aus. Aber du brauchst halt einfach schnelle Verteidiger. Die müssen schnell zu Fuß sein und das sind unsere halt einfach nicht. Und deshalb kannst du diese Dreierkette so im Moment überhaupt nicht spielen. Weil der Sinn einer Dreierkette ist ja auch, dass sie mehr mit dem Spielaufbau zu tun hat und deshalb halt auch hochschieben muss. Und das kannst du halt nicht, weil Toni Leistner braucht 20 Minuten, um bis zur Mittelfeldlinie hochzuschieben und dann im Worst Case wieder zurückasten muss. Das geht nicht.
Ich glaube auch nicht, dass die damals mit Friedrich und Simonic oder so funktioniert hat. Das ist so ein Ding, das passt aus irgendeinem Grund einfach nicht zu Hertha.
Ja, also Systemumstellung.
Ja.
War es nicht sowieso nur, mal, ja?
Nur sehe ich nicht, dass du irgendwie Leistner Sets bekommst. Rochel und 9, also
Ich glaube, ich meine, es tut mir leid, weil ich finde, Toni ist natürlich so, glaube ich, ein prima Charakter und so weiter. Aber ich glaube wirklich, dass der das schon seit längerer Zeit fußballerisch eigentlich hinter sich hat. Auch wenn man natürlich immer sagt, ja, der macht so geile Kopfbälle. Ja, weil er der Einzige ist, der bei uns hinten bisher Kopfbälle verarbeiten konnte. So, aber irgendwann muss man da, glaube ich, trotzdem Schlussstrich ziehen, weil der Mehrwert einfach dann gar nicht mehr gegeben ist. Er ist einfach wirklich die Hölle langsam. Ja, aber ist, und wir haben das letzte Woche, lass mich das noch kurz zu Ende sagen, wir haben das letzte Woche, habe ich das schon mal anklingen lassen. Das hat schon seinen Grund, warum der auch beim HSV irgendwann aussortiert wurde, weil die auch versucht haben, hinten den Ball sauber rauszuspielen. Jetzt haben die sogar noch den Vorteil gehabt mit dem, ich weiß nicht mehr, wie der Torwart hieß von denen. Der war ja sehr spielstark und trotzdem mussten die Toni Leistner da hinten rausnehmen, weil die sonst genau das gleiche Problem hatten wie wir. Nämlich, dass sie ständig überspielt werden, dass sie gar nicht erst hinten rauskommen im Spielaufbau. Man muss da einen Schlussstrich ziehen. Du wirst mit Toni Leistner hinten in der Deckung auf Dauer keinen Blumentopf gewinnen.
Ja, das ist ein Argument, da kann ich nicht mitgehen. Einfach aus dem Grund, weil wir haben keine Alternative.
Ja.
Keine bessere Alternative. Wenn du keine bessere Alternative hast, dann musst du Leistner aufstellen.
Ich glaube, wir haben halt die Alternativen auch noch immer, also noch gar nicht so wirklich versucht. Nochmal, er sah jetzt sehr selten dämlich aus, Rogel. Ich weiß aber, dass der zu den Zeiten in dieser fürchterlichen Zeit unter Bobic hat der teilweise noch ganz gut gespielt. Das kann er ja nicht alles verlernt haben. Vielleicht sollte man das einfach mal probieren, weil schlimmer kann es ja dann nicht hinten werden. Und die nächsten Wochen, also doch, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Kolbe jetzt 6 Wochen ausfällt Minimum, da kann ziemlich viel passieren. Und wenn wir bis dahin nicht eine Lösung gefunden haben, egal wie die aussieht, dann ist der Aufzugsdampfer ist dann lange aus dem Hafen, bis Kolbe wieder da ist.
Ja, aber das liegt, wenn wir nicht aufsteigen, dann liegt es nicht allein daran, dass Kolbe nicht spielt, es liegt auch nicht allein an Leistner. So, es liegt am Rest der Mannschaft.
Ja, ja. Aber es geht ja hinten los. Ich gebe dir recht, aber es geht ja hinten los. Du musst anfangen, das Team jetzt so aufzustellen, ja, aber, dass es überhaupt eine Möglichkeit hat, Spiele zu gewinnen.
Ja, aber Leistner hat uns noch überhaupt keine Punkte gekostet. Wenn Rochel hätte uns jetzt beinahe schon einen Punkt gekostet. Also ich verstehe, was du meinst, dass das von da hinten nicht wirklich was kommt. Aber ich sehe nicht, dass wir irgendeine bessere Alternative haben. Und solange Leistner seinen Hauptjob macht, nämlich alles rauszuputzen, was da in seine Nähe kommt, sehe ich da ganz andere Positionen im Kader, die erstmal verändert werden müssen. Mhm. Cuisance, raus!
War auch wieder nicht wirklich Gold, was er da gespielt hat, aber auch der leicht verbessert. Also zumindest in dem Punkt, dass er hat offenbar eine ordentliche Ansage gekriegt, dass er hinten auch mal ein bisschen mithelfen soll. Er hat schon, auch wenn natürlich Jensen immer noch den defensiven Part da hinten auf der 6 übernommen hat, war es trotzdem so, dass Cuisance jetzt wenigstens mal mit zurückgekommen ist und sich auch mal angeboten hat. Also manchmal war er auch zuerst am Ball da hinten. Ne? Fand ich schon ganz gut, aber war halt bei so einem Spieler mit so einem Potenzial nach vorne einfach viel zu wenig. Gebe ich dir total recht.
Also laut Theorie ist das ja eine Doppel-6.
Mhm.
Also das ist einfach von hinten bis vorne völliger Quatsch. Also ich weiß nicht, sind ja irgendwie auch alle davon überzeugt, dass er Zehner spielen kann. Nee, also irgendwie die besten Spieler hat er noch auf rechts außen gemacht.
Fand ich auch, ja.
Dann sollten sie ihn doch einfach wieder dahin stellen vielleicht. Weil in der Zentrale, ich bin kein Fan, definitiv nicht.
Ja. Also es muss sowieso jeder da spielen, wo er am besten spielt. Es geht nicht darum, wer wo spielen möchte. Also wir sind halt hier echt nicht im E-Jugendfußball oder im U, was weiß ich, was ist die E-Jugend, U7, U8, keine Ahnung, U10, ist ja auch egal. Aber die Jungs müssen jetzt langsam dahingestellt werden, wo sie einen Mehrwert für das ganze Spiel und damit auch für Wohl und Gedeih des Vereins haben und nicht, ey, ganz ehrlich, wir stehen jetzt mit 2 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz. Ich finde, die Zeit des Ausprobierens oder sagen wir, die Zeit der Samthandschuhe bei den oder im Umgang des Trainers mit den Spielern, die muss jetzt vorbei sein. Jetzt müssen die Jungs dahin gestellt werden, wo sie vernünftig agieren können, wo sie anfangen können, Chancen vorne rauszuarbeiten, weil das sagt Leite ja immer, über die Wiederholungen. Wir müssen Wiederholungen kreieren, im Punkte Torschüsse, weil nur dann werden wir Tore schießen. Wir müssen halt möglichst häufig in solche Situationen kommen. Im Moment kommen wir noch immer noch viel zu selten da rein. Klar kann man jetzt sagen, ja, wir haben irgendwie, glaube ich, 300-prozentige jetzt verballert. Wenn Krattenmacher das erste macht, wenn nach Rehse sein Ding macht, irgendwie, ja, dann führst du halt oder dann gewinnst du so ein Spiel 2-0. Ja, ist aber halt nicht. Wir brauchen mehr Wiederholungen und das schaffen wir nur, wenn wir da umbauen. Und dann ist mir scheißegal, ob Cuisance lieber auf der 10 oder auf der 120 spielt, ist mir völlig wurscht. Stell den auf rechts, da haben wir ja sowieso niemanden, der das vernünftig spielen kann. Dann stell den dahin und stell Rehse auf links. Stell das fucking Team um, spielst halt dein 4-4-2 und dann gewinnen wir endlich mal Spiele.
Naja, aber die Jungs spielen ja da, wo der Trainer sagt, dass sie spielen sollen.
Naja, natürlich, ich mache das ja nicht den Spielern zum Vorwurf. Ich habe nur den Eindruck, dass es so ist, dass immer noch versucht wurde, die ganze Zeit den Spielern Gehör zu schenken, nee, im Sinne von, nee, ich möchte, nee, gerne das, nee, oder das. Den Eindruck habe ich
dann,
da immer.
Nee, weil dann würde ja Cuisance nicht auf der 6, sondern wirklich auf der 10 spielen. Und Rehse würde tatsächlich links außen spielen. Das hat er nämlich letzte Saison auch so gesagt, dass er eigentlich viel lieber links außen ist.
Hat Leitl sonst eigentlich, ne, bevor er bei uns aufgeschlagen ist, war der nicht dafür bekannt, dass er sowieso am liebsten eigentlich 4-4-2 spielt?
Nein, der war dafür bekannt, dass er immer sehr gerne, sehr lange an seiner Startformation festgehalten hat. Ob sie funktioniert hat oder nicht. Und das ist dann auch halt irgendwie, und dass er Probleme hatte, die Jugendspieler einzubinden. Mhm. Das sind halt die beiden Dinge, die ihm in Hannover das Genick gebrochen haben.
Okay, aber da ist er ja zumindest auf den 4. Platz, glaube ich, noch gekommen, bis er dann geschafft hat.
Ja, genau.
Wurde,
also,
ne?
Also, ich sage ja nicht, dass er keine Ahnung hat, ne? Davon sind wir ja weit entfernt. Aber
ja.
Das sind halt so die beiden Dinge, die er vertraut halt den Leuten, die er aufstellt und seinem Plan, ja, was, wenn es funktioniert, gut sein kann. Ne? Wenn es halt aber nicht funktioniert, da muss man mal drüber nachdenken, vielleicht was ändern.
Ja.
Und warum schmeißt du nicht ein Eichhorn mal rein oder ein Bobolum oder so, ne?
Ja.
Die Jugendspieler einzubinden, da hat er halt auch anscheinend Probleme mit.
Im Moment habe ich den Eindruck, er verzettelt sich irgendwie so ein bisschen. Also, oder was heißt verzettelt? Er ist vielleicht zu stur im Moment. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es jetzt auch nicht beschreiben. Aber irgendwie, im Moment bremst er sich selbst aus als Trainer. Bin auch immer noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, irgendwie, ey, das ist alles scheiße, was er macht. Man hat ja auch gesehen, ne, bis zur Kolbe-Verletzung haben wir, finde ich, ja auch gegen eigentlich ein sehr gutes Team. Darmstadt ist ja kein Kack-Team. Die haben ja einen guten Fußball gespielt. Wir konnten ja wirklich gut mithalten und wir waren teilweise, ja, also sagen wir hatten die besseren Chancen auf jeden Fall. Wir haben die gut abgekocht. Es ist halt leider erst.
Das ist ein
Kack-Team. Ja, inhaltlich, ja, aber nicht spielerisch. Wir hätten das Ding auf jeden Fall gewinnen können. Das war ja ein großes Upgrade, hast du ja auch geschrieben, irgendwie, also ein 100% Upgrade zu den 3 Spielen davor. Kann man jetzt natürlich sagen, dass Leitl irgendwie dadurch, dass er an seinen Jungs festhält, das vielleicht auch mit initiiert hat, wenn man jetzt mal ausrechnet, also rausnimmt, dass er natürlich Jensen und Kolbe jetzt endlich von Anfang an gebracht hat. Nur spätestens jetzt mit der Verletzung muss er da ja sowieso umbauen. Er wird sich ja irgendwas einfallen lassen müssen, weil was ich unter Garantie jetzt schon, da kann mich jeder für abcanceln, wie er will. Wenn wir jetzt weiter dieses System so spielen und in den nächsten Spielen, jetzt am Wochenende gegen Elversberg zu Hause, Freitag, ne? Wenn wir da mit Marton Dardai und Toni Leistner hinten wieder rumeiern, dann wird das nichts. Es kann gar nichts werden.
Das kann ich dir versprechen, dass das passieren wird.
Ja, braucht man gar nicht ins Stadion zu gehen, weil das wird nicht funktionieren. Also natürlich muss man ins Stadion gehen, aber also weißt du, was ich meine? Die Gewinnaussicht ist gleich null mit den beiden da hinten drin. Das müsste schon mit dem Teufel zugehen. Dann muss wirklich Rehse Einzelleistung an Einzelleistung packen und der alte Fabi werden, wenn du das Spiel gewinnen willst mit den zwei da hinten drin. Weil es werden auch da wieder keine Bälle vorne ankommen.
Ja, aber das gehört auch mit zum Leitl-Ball. Ja, er hat Kolbe jetzt gebracht, aber auch erst im 4. Saisonspiel.
Ja.
Das ist halt was zu Leitls System dazugehört.
Mhm.
Punkt aus Ende. Und er wird da weiter mit Leistner und mit Dardai spielen.
Mhm.
Und wie gesagt, zu Leistner sehe ich jetzt auch keine Alternative.
Mhm.
Ehrlicherweise, weil Rochel,
So, wir sind jetzt aktuell, wie viel sind es? 5 Punkte hinter der Aufstiegszone. Nach 3 Spielen schon.
Das weiß ich nicht. Das kann
ja doch sein. Ist so. Hannover hat 9, Darmstadt 7, Karlsruhe 7. Und wir sind mit 2 Punkten vor Nürnberg 17. Heißt, wir müssen langsam mal ins Punkten geraten. Und am besten jetzt am kommenden Freitag gegen Elversberg. Wobei ich mir, gut, ist ein Heimspiel, aber wir haben auch schon öfter gesagt, irgendwie, ja, zu Hause gegen Elversberg ist ja eine machbare Aufgabe. Mal sehen, ob das so machbar
ist. Ja, Elversberg ist aber nicht das Elversberg von der letzten Saison. Ne? Die haben ja Trainer, irgendwie einen halben Kader verloren. Also sind relativ gut reingekommen.
Ja, haben zweimal gewonnen auch, ne? Immerhin.
Genau. Aber es ist nicht mehr ganz diese Drecksack-Mannschaft von den letzten zwei Jahren,
ja,
glaube ich. Also da könnte es schon sein, dass wir eine Chance haben. Aber Heimspiel dann wieder.
Ja, Heimspiel und vor allem da in nach der Länderspielpause fahren wir ja nach Hannover auswärts. Ich will mal sagen, das sind schon zwei Spiele, wo du jetzt zumindest den Anschluss halten musst. Also der Abstand sollte zumindest nicht größer werden. Und das erreichst du ja nur, wenn du entweder einfachere Aufgabe, das Heimspiel gegen Elversberg gewinnst. Schwierigere Aufgabe, wenn du versuchst, in Hannover zu gewinnen.
Ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, dass wir auswärts wieder besser sind als zu Hause. Ja gut, Gelsenkirchen jetzt mal raus, aber...
Ja, was uns im Moment vielleicht ein bisschen, sagen wir, in die Karten spielen könnte, ne, wäre, dass Hannover im Moment, glaube ich, sehr spielstark ist und die natürlich die Spiele gewinnen wollen, gerade zu Hause. Das heißt, die werden tendenziell sich nicht hinten reinstellen, sondern werden ihrerseits versuchen, das Spiel zu machen und uns natürlich auch hoch anlaufen.
Ja, du regst dich über unsere Innenverteidigung auf. Wir haben seit 300 Minuten kein Tor mehr erzielt und in 390 Minuten überhaupt nur eins.
Ja, das ist eine geile Statistik, aber ich bleibe dabei, das liegt nicht daran, dass wir vorne Jungs haben, die keine Tore schießen können, sondern wir spielen keine Chancen heraus. Und wenn wir eine Chance herausspielen, mal endlich, dann verdaddeln wir sie. Ja, okay, das ist ein bisschen kacke, aber das ist halt auch. Da bin ich bei Leitl.
Nee. Also, Entschuldigung. So ein Team besteht ja nicht nur aus ein oder zwei Innenverteidigern, sondern aus... Also zumindest 10 Feldspielern. Jetzt nehmen wir einen Torwart mal ein bisschen raus, der übrigens ziemlich gut hält in letzter Zeit.
Ja.
Und die müssen das kompensieren. Und letzten Endes die Chancen kreieren nicht Leistner und Dardai. Also der Spielaufbau von hinten, ja, Katastrophe. Hast du alles vollkommen recht mit. Aber vorne, die Offensiven. Cuisson, also Krattenmacher ist noch bemüht. Eitschberger, ja, auch bemüht. Aber du siehst... weniger talentiert als Krattenmacher. Cuisance, Entschuldigung, für mich bis jetzt Totalausfall der Saison und Rehse kriegt auch nichts geschissen. Also das ist das, wo wir wirklich dran drehen müssen, wo wir dran arbeiten müssen, weil hinten, wir kassieren ja auch nichts. Also das ist für mich ja, also ja, klar, Spielaufbau etc., alles richtig, aber für mich ist erstmal die Kernkompetenz der Verteidigung, wir kassieren keine Tore und das tun wir auch nicht. Was auch, man kann es gar nicht oft genug sagen, an einem starken Jack Ernst liegt. Aber in 4 Spielen ein Tor.
Ist deutlich,
eine Katastrophe.
Ist deutlich zu wenig, bin ich komplett bei dir. Es ist aber faktisch immer noch so, dass auch bei anderen Mannschaften die Offensivabteilungen zahlreiche Chancen verballern. Hast du ja jetzt auch bei Darmstadt wieder gesehen, hast du auch letztes Wochenende, wen hatten wir da nochmal? Schon wieder vergessen.
Münster. Aber, Entschuldigung, wir sind zusammen mit Nürnberg das einzige Team, was nur ein Tor erzielt hat. Alle anderen haben mindestens 3.
Ja, das ist ja faktisch auch so. Es ist den Bock, das kannst du ja nicht wegdiskutieren. Es ist faktisch so. Ich habe jetzt auf die Schnelle natürlich keine Statistik. Mich würde das mal interessieren, wie viele Chancen, Torchancen wir uns überhaupt rausarbeiten. Ich wage die Prognose, dass es nicht sehr viele sind im Verhältnis zu den anderen Teams. Also Darmstadt, ich weiß nicht, haben auch deshalb deutlich mehr Tore bisher geschossen, weil sie sich mehr Chancen erarbeiten. Und das geht natürlich in der Hauptsache hinten los. Aber diese ganze Anbindung zwischen der Abwehr und den Jungs da vorne findet halt einfach überhaupt nicht statt. Das heißt, wenn du in einem Spiel 3 Chancen rausarbeitest und die 3 natürlich auch verballerst, dann musst du gucken, dass du aus den 3 Chancen 13 Chancen machst, weil du dann die Chance, also weil die Statistik oder die Wahrscheinlichkeit, dass du dann zu 3 Toren oder mehr Toren kommst, ist natürlich viel höher, wenn du mehr Chancen hast. Wir spielen im Moment im Grunde genommen von Anfang an irgendwie immer mit 1 oder 2 Spielern weniger, weil sich 2 Leute nicht am Spiel beteiligen. Die machen nur dann wirklich hinten dicht halten und das funktioniert halt nicht. Dafür ist das spielerisch alles zu eng auf diesem Niveau mittlerweile in der zweiten Bundesliga. Die spielen, finde ich, sowohl Dardai als auch Leistner spielen Fußball aus einer Zeit, die es nicht mehr gibt. Du brauchst heute elf Spieler, die funktionieren.
Das ist aber nicht die Ursache dafür, dass wir keine Tore schießen. Kannst du mir nicht erzählen. Das ist vielleicht die Ursache dafür, dass wir nicht so...
Die Ursache, das ist die Ursache, aber die Folge ist, dass wir keine Tore schießen. Da hast du soweit recht. Die Ursache ist, dass sie hinten nicht aufbauen, dass sie nicht unterstützen, dass wir immer gleich im allerersten Drittel schon zugestellt werden und deshalb nur unkontrollierbare, sagen wir, Anscheißerbälle nach vorne kommen und daraus zu wenig Torchancen entstehen. Das ist dann quasi, wie soll ich sagen, das ist dann das Outcome hinten, dass wir deshalb in zu wenig Chancen kommen. Weil der Spielaufbau scheiße ist.
Ich behaupte, es liegt daran, dass die vorne scheiße spielen.
Ja, das kommt dann in einer zweiten Situation dazu. Natürlich kann Krattenmacher das Ding auch reinmachen. Oder Rese kann auch einfach mal nicht 20 Meilen übers Stadion rausballern, sondern er kann ihn auch einfach mal in den Winkel jagen.
Krattenmacher rede ich gar nicht. Warum verliert Cuisance ständig die Bälle und rennt sich fest? Winkler, warum war der so unterirdisch? Der hat nichts mit der Leistung von Leistner zu tun. Also, verstehst du?
Ich verstehe das schon gut.
Und irgendwas, und wir wissen ja...
Ich will die auch nicht rausnehmen. Ich sage auch nicht, dass Cuisance
kommt. Es ist im Trainerteam zweigeteilt, dass Leitl sich um die Offensive und Mijatovic sich um die Defensive kümmert. So, und irgendwie stimmt da gerade was in Leitls Departement nicht, weil wir haben, wenn man sich die Statistik anguckt, haben wir zusammen mit Nürnberg die schlechteste Offensive, aber zusammen mit Karlsruhe die zweitbeste Defensive.
Ja, ist so. Also am Ende ist es schlussendlich auch die, bin auch sehr überrascht. Also müssen das Spiel jetzt auch nicht schlechter machen, als es ist. Ne? Wir haben ja, glaube ich, beide gesagt, es war die beste Saisonleistung. Spiel jetzt gegen Darmstadt. Und der X-Goals-Wert am Ende hat uns ja auch vorne gesehen. Also es waren 1,18 für Darmstadt zu 1,09 für uns. Also wir haben quasi die besseren Chancen gehabt. Denke aber, es ist insgesamt ausbaufähig. Wir sollten also schon gucken, dass wir insgesamt in mehr Chancen reinkommen. Das glaube ich schon. Das nehme ich auf jeden Fall aus der PK auch mit von Leitl. Wir müssen gucken, dass wir mehr Chancen kreieren, weil es dann am Ende halt wurscht ist, ob du mal einen 100-prozentigen verballerst. Wenn du aber, und das hatten wir auch in Jahren vorher schon oft, ich glaube auch oft tatsächlich noch bei Dardai und auch später noch bei, Sandro Schwarz, wenn wir zu wenig Chancen haben, dann tut das natürlich auch mehr weh, wenn du frei vorm Tor halt, so wie Rese dann am Ende, das Ding nicht in die Ecke schiebst, ne? Sondern knapp neben den Pfosten. Dann bleibt das natürlich hängen. Wenn aber, sagen wir, Rese, der kann auch zwei oder drei Dinge am Tor vorbeiballern. Wenn er aber irgendwann bei der vierten Chance sein Tor macht, dann spricht hinten raus keiner mehr. Und das bleibt halt dann hängen. Und das bleibt dann halt auch in der miesen Punkteausbeute hängen. Wir brauchen einfach mehr Torchancen.
Also, weiß ich nicht. Also, wenn ich jetzt auf den Kicker gucke, der natürlich nicht die detailliertesten Statistiken hat und so etc., dann sind die X-Goals tatsächlich 0,88 zu 1,28.
Ich habe das vorgelesen, was bei Sky stand am Ende.
Ja, so hat ja irgendwie jeder seine eigene Bewertung seine eigene Methode zur Berechnung. Dann haben wir tatsächlich sogar einen Torschuss mehr. Eine Flanke nur weniger. Das Einzige, was dann tatsächlich offensiv auffällt, was wir wesentlich weniger haben, sind Ecken. Weil Darmstadt hat 7 Ecken, wir hatten nur 2.
Ja.
So, aber laut den Statistiken beim Kicker waren wir offensiv genauso gut wie Darmstadt.
Ja, aber lass uns mal direkt auch da, weil das ist im Grunde genommen das dritte Segment. Also wir haben ja jetzt eigentlich schon zwei Dinge rausgearbeitet. Aus der Defensive der Spielaufbau ist ausbaufähig. Die Chancenverwertung vorne ist ausbaufähig. Aber unsere Standardsituationen sind ja auch immer noch unterirdisch. Da passiert ja, geht ja auch gar nichts vorwärts. Also erstmal holen wir, finde ich, wahnsinnig wenig Standardsituationen mittlerweile raus. Wir kommen kaum in Situationen, wo man sich auch mal fallen lassen kann, wo man das Foul auch mal annehmen kann, wo man auch mal irgendwie dann vor dem 16er vielleicht mal einen schönen Freistoß rausschindet oder eben auch zur Grundlinie durchläuft, um mal eine Ecke rauszuholen. Haben wir super selten. Und wenn wir es haben, dann sieht das immer aus, als ob die Jungs darauf keinen Bock hätten. Also eintrainiert wirkt mir da gar nichts.
So, und diese super tollen, langen Einwürfe von Rese.
Ja.
Die bringen auch nichts, weil die sind einfach nur darauf getrimmt, irgendwie lang in den Strafraum. Und dann kommen sie mit 105-prozentiger Wahrscheinlichkeit zum Gegenspieler.
Ja.
Dann brauche ich den Quatsch nicht. Dann lass irgendwen anders den Einwurf werfen und lass Riese vorne drin stehen und dann wird das vielleicht noch was mit dem Tor. Aber einfach nur lang rein, wenn da vorne überhaupt keiner ist, der den verwerten kann.
Genau, das erinnert mich auch immer so ein bisschen an so eine klassische Hail Mary beim Football ganz am Ende. Ne? Man lang und weit irgendwie nach vorne vors Tor und dann hilft der liebe Gott. So, ne? Das ist halt, das auch echt ein bisschen dünne, bin ich bei dir. Wenn du halt auch niemanden vorne, wir haben halt nicht diese Kopfballmonster vorne drin, dann brauchst du da auch nicht den über 20 Meter
rein. Das ist halt
Quatsch. Ja. Nee, aber auch so, also ich... Keine Ahnung, ich habe wirklich, angeblich trainieren sie ja mittlerweile Standards, aber man sieht davon wirklich leidlich gar nichts eigentlich. Es kommt nichts bei rum. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, dass wir mal irgendwann ein Freistoßtor hatten. Du? Kann mich an das letzte nicht erinnern.
Freistoßtor sowieso nicht.
Nee, und wann hatten wir mal ein Tor nach einer Ecke? Kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern. Das letzte ist, glaube ich, noch irgendwie Clemens mal gewesen letztes Jahr oder noch ein Jahr davor noch Kempf mit dem Kopf nach einer Ecke. Aber
ja, es ist... Dabei sind das eigentlich die theoretisch einfachsten Dinge, weil es ja reproduzierbare Situationen sind.
Ja, ja,
die verdammte Ecke kommt von zwei Seiten.
Genau, aber wir sind immer überrascht, ne? Selbst wenn wir selber ja wissen, dass der Ball jetzt von da kommt, sind wir völlig überrascht, dass er dann kommt. Und der Gegner wirkt immer so drauf, als ob der drauf vorbereitet wäre. Und wir reagieren
da gab es diesen einen Freistoß von Darmstadt, anstatt ihn nach vorne in den Strafraum zu ballern oder 8 Kilometer drüber, so wie wir das gemacht hätten, spielt er ihn kurz nach links.
Ja.
Und der hebt ihn dann in den Strafraum und auf einmal stehen da, ich glaube, 2 oder 3 Darmstädter völlig frei.
Ja.
Was ist das?
Ja, weiß ich nicht. Oder was ist zum Beispiel, dass ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich mal gesehen habe, dass wenn wir einen einfachen Einwurf haben, irgendwo auf der Mitte des Feldes, dass wir den mal nach vorne werfen. Wir werfen immer nach hinten, immer.
Ja, weil sie absolut kein Konzept haben und sich dann... alle grundsätzlich in so einem schönen Kreis 5 Meter entfernt stellen und sich dann vom Gegenspieler blocken lassen.
Ja.
So, und dann läuft aber auch keiner nach vorne und bietet sich mal an für so einen Einwurf. Das passiert nie. Es läuft nie einer nach vorne, um sich für einen Freistoß direkt anzubieten.
Genau, wahnsinnig. Es ist statisches Rumgestehe. Bei anderen Mannschaften siehst du teilweise, einer kommt kurz, der nächste läuft lang, dann wird vielleicht sogar noch gekreuzt. Selbst bei einem einfachen Einwurf, da passiert irgendwas bei uns. Die stehen da und warten, dass der Ball irgendwie zu ihnen kommt. Das ist auch so ein Ding, fällt mir auch immer wieder auf. Das ist wirklich so, wie wenn ich hier auf dem Dorf Fußball bin und Platz bin und den zugucke. Wenn ein einfacher Pass gespielt wird, siehst du sehr selten bei uns, dass man dem Ball mal entgegengeht. Es ist meistens ein Gewarte, bis der Ball da ist. Dann spielen wir aber auch natürlich auch immer sehr, sehr optimistisch. Das heißt, der Ball wird ja nicht antizipiert, dass man sich bewegt. Sprich, ich spiele den Ball dahin, wo er hinkommen soll, und der Mitspieler geht ein paar Schritte in die Richtung, wo er den Ball hin vermutet, sondern der wird ja tendenziell immer genau dahin gespielt, wo der Spieler schon steht. Ist natürlich super ausrechenbar, auch für den Gegner. Es ist das ganze Spiel ist total statisch. Aber das hatten wir ja auch schon vor Leitl. Das haben die anderen Trainer ja auch alle nicht in den Griff gekriegt. Das muss ja irgendwie intrinsisch aus uns heraus irgendwie passieren. Liegt das an Berlin? Woran liegt das?
Es kann ja gar nicht sein. Patte Ebert ist der beste Individual- und Standardtrainer, den wir haben. Und gut, ist auch der einzige Individual- und Standardtrainer, den wir haben. Aber er ist der Beste. Und der macht das schon.
Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, David.
Weißt du was? Jetzt habe ich keine Lust mehr.
Ich auch nicht. Es ist jetzt gleich 2:30. Ich muss auch mal ins Bett. Das ist auch irgendwie eine wunderbare Sache, wenn unsere Lebens- oder unsere Tageszyklen so komplett konträr sind, sprich ich schlafe, wenn du arbeitest und du schläfst, wenn ich arbeite, das ist auch eine echte Herausforderung. Aber ich bin sehr stolz drauf, dass wir das jetzt so durchziehen.
Ach, das ist ja erstmal nur jede zweite Woche.
Siehst du?
Das passt schon.
Und wenn wir das so machen, dann weiß ich nicht, ob es für den Kopf so gut ist. Aber wie früher auch schon immer gesagt habe, in meiner Sturm- und Drangphase schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Stehe ich sehr gerne für diesen kleinen Podcast auf, um denn mit dir reden zu können. Ich wollte aber noch was anderes heute erzählen, David.
Oh, Gottes Willen.
Jetzt kommt's. Ja, es ist gar nicht so schlimm. Es ist gar nicht so schlimm. Wir hatten uns ja vor ein paar Wochen schon mal über den Kometen 3i Atlas unterhalten, richtig?
Mhm.
Hast du da jetzt mal irgendwas von gehört ansonsten noch?
Nein, die wenige Freizeit, die ich habe, verbringe ich relativ selten mit irgendwelchen Kometologisten.
Okay, dann kläre ich dich auf, wie der aktuelle Stand ist. Pass auf.
Wir werden alle sterben?
Ja, das sowieso.
Ach so.
Also 3i Atlas, für alle, die das noch nicht gehört haben, ist ein sehr spannend. Das ist aktuell geht man davon aus, dass es ein Komet ist, der sich allerdings völlig anders verhält als andere Kometen, die man bisher so kennt. Schlussendlich ist es erstmal der dritte bestätigte interstellare Besucher in unserem Sonnensystem. Wir hatten einmal Oumuamua, ne? An den kannst du dich, glaube ich, auch noch erinnern. 2017 war der. Das war so ein, da gab es immer so ganz wilde Zeichnungen, so Computerzeichnungen. Da sah der immer aus wie so eine Zigarre, so ganz langgezogen. Also das scheint tatsächlich so gewesen zu sein, war eher von der Form sehr untypisch für einen Kometen oder Asteroiden. Und der zweite Besucher war dann 2i Borisov, der kam 2019, der war auch relativ langgezogen, war aber, meine ich, ein bisschen kleiner als Oumuamua, nagelt mich aber nicht drauf fest, ob es so war. Jedenfalls ist 3i Atlas jetzt der aktuelle Besucher, der da gerade mit einer Geschwindigkeit von 58 Kilometern pro Sekunde durchs Weltall schießt und zwar grob gesagt auf uns zukommt. Das Geile an dem Ding ist, dass er wohl eine hochhyperbolische Flugbahn mit extrem hoher Exzentrizität hat. Das heißt, der rast in unmittelbarer Nähe an zahlreichen Planeten unseres Sonnensystems gerade vorbei, wird nacheinander an Mars, Jupiter oder Venus, also genau andersrum wahrscheinlich, ne? Venus, Jupiter, Mars, ich glaube so rum ist es, auf uns zurasen und dann irgendwann hinter der Sonne verschwinden. Und dann passiert Folgendes. Die einen sagen so, die anderen so. In der Bubble, die sich eher an schulwissenschaftliche Dinge hält, die gehen davon aus, dass er von der Sonne natürlich ein bisschen abgelenkt wird, ne? Und dass er dann irgendwann unser Sonnensystem auch wieder verlässt. Also quasi an der Sonne vorbeirauscht, angezogen wird, nicht in die Sonne reinknallt und dann in einem, weiß ich jetzt nicht, 30-Grad-Winkel hinter der Sonne wieder weiter geradeaus rasen wird. Die etwas durchgeknalltere Bubble ist der Meinung, dass das Ding über einen katapultähnlichen Effekt quasi um die Sonne herum Geschwindigkeit aufnimmt und in diesem Blickschatten hinter der Sonne von uns aus gesehen, denn kleine Sonden aussenden wird, die dann auf zur Erde fliegen, unerkannterweise. Und dann kriegen wir Besuch von außerhalb. Einer dieser, und das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne, einer dieser Verfechter dieser Theorie ist ja der Astrophysiker von der Harvard University, Avi Loeb, der da tatsächlich von einem trojanischen Pferd spricht. Was ich daran sehr spannend finde, ist, dass die Wahrheit möglicherweise irgendwo so ein bisschen dazwischen liegt. Also ich weiß nicht, ob wir es jetzt wirklich schaffen, dass uns Außerirdische endlich besuchen. Aber es scheint offenbar wirklich ein Objekt zu sein, das man so in dieser Form noch nicht kennt. Weil dieses Ganze ist ja kein Asteroid, sondern vermutlich ein Komet. Der wird also aktuell wirklich von so ziemlich allem, was in den Himmel gucken kann, beobachtet. Also was weiß ich, Hubble, James Webb Teleskop und auch von SpheREx. Das ist ein relativ neues Weltraumteleskop. Alle starren da offenbar irgendwie drauf. Man hat also alles, was man irgendwie technisch irgendwie in diese Richtung drehen kann. Jede Schüssel, jedes Teleskop dreht sich dahin und beobachtet das gerade, was ich also insgesamt schon sehr spektakulär finde, dass da also auf dem ganzen Planeten sich das Ding angeguckt wird. Was man jetzt weiß, ist, dass das Ding zwei sehr eigenartige Dinge macht. Und zwar, es hat eine Koma, relativ typisch für einen Kometen, wie der Name schon sagt. Die ist aber nach vorne ausgerichtet. Das heißt, es fliegt quasi rückwärts. Man müsste eigentlich davon ausgehen, weil es ja schon im Sonnensystem ist, dass diese Gaswolke außenrum, dass die tendenziell ja durch die Sonnenstrahlung oder den Sonnenwind, dass das quasi entgegengesetzt zum Kometen nach hinten zeigt. Der schiebt aber quasi irgendwas vor sich her. Das ist das eine. Und wie gesagt, das andere hatte ich gerade schon gesagt, dass es quasi astronomisch sehr unwahrscheinlich ist, dass so ein Komet von außerhalb des Sonnensystems in so einer Geschwindigkeit exakt schafft, immer in unmittelbarer Nähe zu der Art, wie die Planeten sich um die Sonne ja gerade auf einer Scheibe quasi herumbewegen, dass er immer genau seine Flugbahn so gewählt hat, dass er genau an diesem Planeten vorbeizieht. Das scheint es so wohl ansonsten auch nicht zu geben. Und David, jetzt kommst du ins Spiel.
Ja, nein, 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 bitte nicht.
Glaubst du auch, ist meine persönliche Theorie, ne? Glaubst du auch, dass jetzt wirklich der Erlöser aus diesem interstellaren Flugzeug steigt und uns einfach, weil wir ihn auf natürlichem Wege nie erreichen werden, aber dass er uns einfach den Meistertitel umhängen wird?
Ich bin immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass kein Wesen, was intelligent genug ist, um über Lichtjahre hinweg hierher zu fliegen, freiwillig jemals diesen scheiß Planeten betreten würde. Da bin ich immer, also da kannst du mir nichts anderes erzählen. Das glaubst du, warum sich Jesus damals verpisst hat?
Ja, aber jetzt kommt er wieder, weil der hat ja auch in diesem ganzen Irrsinn von wer hat die Senderechte und so weiter, wir strahlen ja Sky, The Zone und wer das auch alles irgendwie überträgt, das wird ja alles in den freien Weltraum mit rausgesendet. Der saß und da
weißt
jetzt.
Weißt du, warum das nicht funktionieren kann? Weißt du, warum das alles nicht stimmen kann, was du mir gerade erzählt hast? Weil wie wir aus Star Trek 6, war das Star Trek 6?
Weiß ich
nicht.
Oder
war Star Trek? Also Star Trek zurück in die Zukunft wissen, wenn man um die Sonne fliegt, um Geschwindigkeit aufzunehmen, wie ein Katapult, dann reist man in der Zeit zurück. Das weiß jeder.
Ach so. Ja, aber dann passt das doch wieder. Dann kommt der Erlöser ja sowieso wieder zurück, weil er ist ja vor 2000 Jahren, hat er sich ja verabschiedet. Das heißt, wir stellen die Uhren zurück. Das ist ja im Grunde genommen das, was in der amerikanischen Politik auch gerade passiert.
Nee, das, was in der amerikanischen Politik gerade passiert, ist South Park in echt und schlecht.
Da hast du auch wieder recht. Ja. Naja, wir werden das heute Nacht nicht mehr ergründen, David. Es wird auch langsam völlig absurd, was wir hier sabbeln. Ich möchte jetzt ins Bett
gehen. Jetzt erst?
Ja, ich auch. Gut, dann wünsche ich dir jetzt mit deinem Tandoori-Chicken noch ganz viel Spaß.
Nee, ich, heute nicht mehr. Also doch heute schon noch, aber nicht mehr jetzt.
Ach so, du gehst jetzt ins Bett und isst dann zum Frühstück fein indische Kost.
Nee, koreanische, aber ja.
Ja, gut. Naja, dann sage ich schon mal guten Appetit, vorher noch gute Nacht. Ihr da draußen, ich hoffe, es war nicht zu wild heute Nacht für euch. Ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf, grüßt mir die Außerirdischen und ha-ho-he.
Kleine Ankündigung, Freitag wird keiner von uns beiden im Stadion sein und ich werde arbeitstechnisch das Spiel auch nicht sehen können. Dementsprechend wird die nächste Folge dann wieder eine Marco erklärt mir die Welt und das Spiel Folge.
Das ist geil, dann kann ich wieder ein Zeug labern. Richtig cool, ich freue mich.
Oh Gottes Willen. Ja, genau. Also bis dahin, hauhe und tschüss und wir sehen uns dann alle in, was kommt danach? Hannover, ne?
Ja, erst kommt Länderspielpause und dann Hannover.
Genau. Das heißt, wir sehen uns alle dann in Hannover wieder. Bis denn, tschüss.
Hast du H-O-E gesagt?
Ich habe H-O-E. H-O-E. Zum zweiten Mal.